So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Team-Podcast-Folge Nummer 119. Mein Name ist Sven und mit mir an meiner Seite sind der Dennis und der René. Hi, ihr zwei.
Moin. Hi,
hallo.
Wir haben uns wieder ein Eingangsthema ausgedacht, beziehungsweise unser Dennis hat sich diesmal ein Eingangsthema ausgedacht und deswegen darf er das auch jetzt gleich mal vorstellen.
Vielen Dank. Meine Idee war, dass wir uns doch mal erzählen, was wir so für Lieblingsmechanismen in Spielen haben, vielleicht auch so ein bisschen, warum wir das gerne mögen und dass wir auch ein paar Spiele vorstellen, die wir mit dem Mechanismus gerne mögen oder wo wir finden, dass er ziemlich gut repräsentiert ist oder irgendwas besonders macht. Das war so die Idee und die zwei fanden es gut, also.
Also machen wir das jetzt.
Genau.
Genau, machen wir es einfach.
Magst du denn gleich anfangen, Dennis?
Ja, dann mache ich doch mal den Einstieg mit einem Genre, das, glaube ich, in dem Ruf steht, eher leicht, ein Leichtgewicht zu sein, das Plättchen legen nämlich. Und das mag ich auch tatsächlich daran. Also ich finde, es gibt sehr viele Spiele mit diesem Mechanismus, die eine sehr geringe Einstiegshürde haben, also eine sehr einfache Grundregel. In der Regel, man zieht ein Plättchen, man legt ein Plättchen. Das Interessante ist dann ja meistens in dem Dilemma, das man steckt, weil man viel mehr Ziele erreichen möchte, als man mit einem Plättchen erreichen kann in der Regel. Und ich finde das immer ziemlich interessant und spannend und zu meinen meistgespielten Spielen gehören fast nur oder sehr viele Plättchenlegespiele. Und genau, die meisten kann man auch gut zu zweit spielen. Ich glaube, am bekanntesten ist wahrscheinlich Carcassonne, 2001 Spiel des Jahres geworden. Wird ja manchmal auch so in einer Atemzug genannt mit Siedler von Catan, einfach weil es auch ein recht, ähnlich wie Siedler, einen sehr, sehr großen Verbreitung gefunden hat und ich denke auch andere Spiele auch beeinflusst hat und ja nach wie vor aufgelegt wird, auch in immer neuen Variationen. Vor 2-3 Jahren auch mit einer kooperativen Variante, Nebel über Carcassonne.
Ja.
Und ich würde sagen, wenn ihr irgendwas ergänzen wollt oder auch was zu den Spielen sagen wollt, grätscht gerne rein.
Ja, Carcassonne, wie du schon sagst, ein richtiger Klassiker. Super Spiel, spiele ich heutzutage sogar noch. Ja, mag ich sehr.
Genau, bei mir ist es tatsächlich vor einiger Zeit ausgezogen, aber eine Zeit lang habe ich auch gern die Zwei-Personen-Variante gespielt von Carcassonne. Die Burg, ich glaube, die ist nicht so verbreitet gewesen. Fand ich aber auch ganz interessant, weil die diesen Rahmen hatte, in dem man sich bewegte und das nicht so frei ausgelegt hat, die Sachen. Genau, und recht bekannt ist ja auch noch von dann Dorfromantik als auch kooperativer Vertreter des Genres 2023. Das habe ich tatsächlich noch im Regal stehen, aber ich fand es auch ganz nett, aber ich habe die Kampagne ehrlich gesagt nicht durchgespielt. Irgendwie denke ich immer, das will ich nochmal machen. Ich habe es dann auch mal solo nochmal angefangen, aber ganz so gepackt hatte es mich tatsächlich nicht, muss ich sagen.
Die Kampagne habe ich durchgespielt mit meiner Tochter, bin da sehr begeistert gewesen, wobei die Begeisterung nachgelassen hat im Verlauf der Kampagne. Ja. Trotzdem sehr gutes Spiel bis zum Ende. Sakura haben wir dann angefangen, Sakura haben wir aber nach zwei Partien abgebrochen, viel zu unübersichtlich. Weiß ich nicht, wie da die Kampagne dann aussieht. Aber das Dorfromantik-Original kann ich echt empfehlen.
Ja. Ja, also genau, es ist auf jeden Fall auch nicht ganz so Unrecht Spiel des Jahres geworden. Was aber tatsächlich bei uns, glaube ich, das meistgespielte Plättchenlegespiel ist auch Spiel des Jahres gewesen. Cascadia war 2022 Spiel des Jahres von Randy Flynn, in Deutsch bei Cosmos erschienen. Genau. Und das bringt auch so einen neuen Kniff halt mit rein. Ich versuche über die Plättchen Landschaften zu legen und da möglichst große Landschaftsgebiete zusammenzufügen, weil mir das Punkte bringt. Und gleichzeitig versuche ich, Tiere anzusiedeln, die mit den Plättchen kommen. Und ich kann immer nur ein Tier und eine Landschaft kommen als Paket und ich muss immer abwägen, weil auch nicht alle Tiere auf alle Landschaften passen. Und ich versuche mit den Tieren bestimmte Muster zu erfüllen, die auch in mehreren Variationen im Spiel enthalten sind, sodass ich da auch ziemlich viel Vielfalt habe. Genau. Und das muss ich sagen, spiele ich immer wieder gerne, macht einfach Spaß. Also es ist schnell gespielt, es ist schnell aufgebaut. Der Grundmechanismus ist einfach. Ich wähle ein Tier-Landschaftspaar aus, lege beides in meine Landschaft an. Aber Es hat diese schönen Momente, wo ich mich halt entscheiden muss, ah, die Landschaft passt viel besser, aber das Tier kann ich gerade gar nicht unterbringen oder umgekehrt, der Bär fehlt mir jetzt noch hier für meine Dreiergruppe, sonst zählt die gar nichts. Aber diese Landschaft kann ich nun überhaupt nicht gebrauchen und so. Also das finde ich, macht schon viel das, was ich am Plättchenspielen einfach sehr mag.
Haben wir bei uns tatsächlich auch lange gespielt, fand ich auch gerade für Neueinsteiger echt ein schönes Spiel. Das habe ich dann damals mit meiner Mutter gespielt, die war auch schon über 70 und selbst sie hat da einen guten Draht dann zu gehabt. Ist dann bei uns allerdings irgendwann ausgezogen, weil dann Harmonies noch eine dritte Variante mit reinbrachte in dieses Dreidimensionale. Das hat uns noch ein bisschen
Ja.
besser gefallen, aber was jetzt bei uns wieder eingezogen ist, ist tatsächlich Cascadia Junior. Ich spiele
Ach.
jetzt mit unserer Großen jetzt wieder und das kommt tatsächlich auch richtig gut an, weil es auch wieder so ein diesen Puzzle-Mechanismus, der kommt bei uns in der Familie tatsächlich sehr gut an. Ja, kann ich gut nachvollziehen, dass Cascadia ja immer mal wieder rauskommt.
Ja, cool. Das heißt, und die Kinderversion oder die Junior-Version ist dann auch derselbe Grundmechanismus oder haben die das?
Ist genau der gleiche Grundmechanismus. Du hast auch wieder Tiere, du hast auch wieder Plättchen, aber es ist alles so ein bisschen entschlackt. So du hast auch ab einem bestimmten Level halt auch diese Möglichkeit, diese Kombos mit reinzubringen, diese vorgegebenen Zusatzpunkte oder du spielst du da einfach runter ohne irgendwelche Zusatzregeln. Das ist ein bisschen abgespeckt dann noch, also
Ja.
ein bisschen vereinfacht, aber im Grunde das Grundprinzip ist genau das gleiche geblieben. Das finde ich auch wirklich sehr gut, weil es ein relativ gutes System ist, finde ich.
Ja. Was ja auch im modernen Spielen, wenn ja immer, kommen wir auch noch bei euch dann später drauf, Mechanismen gemixt. Tatsächlich, genau, gibt es Plättchen legen auch in größeren Spielen. Also was ich tatsächlich selber noch nicht gespielt habe, was dabei oft fällt, ist ein Fest für Odin, das ja wohl auch so ein Plättchenlege-Puzzle-Mechanismus hat, wo ich jetzt vor kurzem in einem anderen Podcast gelernt habe, Patchwork war quasi ein Abfallprodukt der Entwicklung. Patchwork ist dann die andere Seite, das andere Ende der Skala, sehr einfach. Im Gegensatz zu den bisher genannten Spielen mit Polyominus, genau, Zwei-Personen-Spiel finde ich auch, also spielen wir auch oft und gerne.
Ja, Patchwork hat ja gerade die ganzen Uwe Rosenberg-Puzzlespiele losgetreten damals.
Ja, genau. Ansonsten komplexere Spiele mit Puzzlemechanismus oder mit Plättchenlegemechanismus wären auch noch Arche Nova oder nicht ganz so komplex Burgen von Burgund. Auch zwei Spiele, die ich einfach sehr mag und sehr gerne mag, wo das einfach ein Teil des ganzen Pakets ist. Oder auch Planet Unknown ist ja auch ein komplexes Plättchenlegespiel mit Polyominus und noch viel drumherum. Oder im selben Jahr erschien dann etwas einfacher, aber mit einem ähnlichen Auswahlmechanismus Tipperary. Ist nicht ganz so
Sagt mir gar
bekannt.
nichts, ne?
Auch 2023 erschien bei Lookout Games, genau, von Günter Burkhardt. Es hat halt nicht ganz so eine aufwendige Lazy Susan wie Planet Unknown, aber auch man dreht ein Rad und der Pfeil zeigt dann auf zwei Plättchen, von denen man dann eins aussuchen muss. Hat auch sehr wilde Form. Thematisch befindet man sich in Schottland und baut Weizenfelder an, um Whisky zu brauen und stellt Schafsherden zusammen. Und das ist auch sehr schön, weil es auch da kann ich viele verschiedene Ziele verfolgen, um am Ende zu Punkten zu kommen. Und das ist auch sehr, sehr einfach. Also ich habe einfach von diesen zwei Plättchen suche ich mir eins aus und lege das irgendwie an. Genau. Das ist tatsächlich mit Planet Unknown bin ich auch, das habe ich auch, bin ich auch nicht so richtig warm geworden, weil es war mir dann zu viel drumherum irgendwie. Und Tipperary ist da quasi ohne die Leisten, auf denen man rauf und runter wandert, die einfachere
Schlanke
Version.
Version sozusagen.
Ja, genau.
Okay.
Planet Unknown liebe ich. Vor allem dieses gleichzeitige Spielen, aber das scheint ja bei Tipperary dann auch der Fall zu
Ja,
sein.
genau, ist genau dasselbe.
Ja, okay.
Dann als sehr komplexen Vertreter habe ich noch nicht mehr so bekannt, Cooper Island von Ode. Wie heißt er?
Odenthal.
Ja, genau. Ist auch mittlerweile out of print. Hat auch natürlich viele andere Mechanismen, also auch ein Arbeitereinsatzmechanismus und sehr, sehr, sehr viel Ressourcenmanagement. Das ist wenig verzeihend. Aber einen ganz interessanten, also man entdeckt, glaube ich, auch eine Insel. Man hat so Doppel-Sechsecke, die man dann auf diese Insel puzzelt mit immer zwei unterschiedlichen Landschaften. Und da ist das Interessante, auch da kann ich in die Höhe puzzeln, wenn ich zwei gleiche Landschaften aufeinander lege. Und in der Ressourcenphase tue ich immer, also wenn ich einen Teil neu anlege, kommt da ein Ressourcenmarker drauf und der ist wertiger, je höher er liegt. Also ein Ressourcenmarker in der dritten Ebene ist dann drei Ressourcen wert, in der Grundebene nur eine Ressource. Und genau, da dann den richtigen Zeitpunkt haben, also da habe ich dann so viele Ebenen, die ich beim Puzzeln bedenken muss, das ist schon ein ganz schöner Hirnzwirbler. Aber ich spiele super selten, aber ich finde es wirklich klasse. Und da ist einfach Plättchen legen mal in einem ganz hochkomplexen Setting angesiedelt. Das ist auch ganz cool.
Ja, cool. Habe ich leider auch noch nicht gespielt, aber hört sich sehr gut an.
Das ist ja echt spannend, wie viel es gibt, wenn du einfach nur aus dem Stegreis frägst, Plättchenlegespiel, Carcassonne. Punkt.
Genau. Ein paar mehr gibt es. Ich werde nachher auch noch mal zwei meiner aktuell, also die sind gar nicht so aktuell, aber die ich momentan mit meiner Frau ganz viel spiele, noch mal nennen. Ansonsten ist noch ein interessanter Vertreter, wenn man viele Plättchenlegespiele, gerade die modernen, sind ja, also puzzelt jeder seine eigene Auslage. Carcassonne tatsächlich ja nicht, aber bei vielen anderen puzzelt man eigentlich in seiner eigenen Auslage. Und wenn man es ein bisschen konfrontativer mag, ist Attika noch eine ganz gute Empfehlung. Aus 2003 kommt das. Da puzzelt man eine gemeinsame Landschaft. Das Interessante ist, jeder hat dieselben Gebäude und es ist zum einen Wettrennen, also man kann entweder versuchen, zwei so Tempel miteinander zu verbinden mit seinen eigenen Gebäuden, oder man versucht, alle die ge eigenen Gebäude in die Auslage zu kriegen. Und ich kann die entweder einzeln bauen, dann kostet das Ressourcen, oder ich baue die in einer bestimmten Reihenfolge, sozusagen vom Steinbruch zur Stadtmauer zum Festungsanlage irgendwie so in der thematischen Reihenfolge, dann sind sie kostenlos. Und ich habe ständig diese Abwägung. Spare ich mir das erstmal noch auf, halte ich es zurück, damit ich es dann kostenlos bauen kann, wenn das passende Gebäude auf dem Feld ist? Oder muss ich mich beeilen, um dem anderen den Weg abzuschneiden zum Tempel? Beziehungsweise wie viele von seinen Gebäuden hat er schon oder sie schon rausgehauen? Was muss ich jetzt machen? Also das ist, und es, genau, der Plan ist sehr, sehr eng. Man kommt sich sehr stark in die Quere und man kann das auch, also man kann, selbst wenn man nett spielt, kommt man sich in die Quere. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Kriegt man ab und an über Kleinanzeigen noch gebraucht. Für lau. Das ist auf jeden Fall, wenn man Plättchen legen mag und es auch mal gern konfrontativer spielen möchte, eine ganz große Empfehlung.
Spannend. Also ich habe bisher die Plättchenlegesachen, das Konfrontativste kannte ich da war bisher wirklich Carcassonne. Wenn man so drüber nachdenkt, fallen einem natürlich noch andere ein, aber überraschend viele auch alte Spiele dabei, wo man sagt, okay, es ist schon weiter verbreitet eigentlich. Cool.
Ja. Okay, dann würde ich erstmal, dass ihr auch noch Zeit habt, das Ganze hier beschließen.
Aber ich hätte noch einen Tipp für dich,
Ja.
konfrontatives Plättchenlegespiel, Glenmore. Hast du das schon mal gespielt?
Nee.
Ja, ist auch in Schottland angesiedelt, mit einem Rondellmechanismus zum Plättchen nehmen und dann puzzelst du eben diese Plättchen ebenfalls in deine eigene Auslage, in dein Königreich ein. Ein sehr gutes Spiel. Mir gefällt es richtig gut.
Cool. Ist notiert.
Sehr
Vielen
schön, sehr
Dank.
schön.
Wunderbar.
Wer
Will ich
darf denn
weitermachen?
weitermachen? Magst du? Jawohl.
Kann ich. Also ich habe einen Spielmechanismus mir ausgesucht, den ich eigentlich schon seit, weiß ich nicht, seit Schulzeiten kenne, aber früher kannte ich den halt nur als Vorbereitung. Und zwar ist die Rede von Deckbuilding. Ich habe damals angefangen mit Magic. Da waren so meine ersten Deckbuilding-Kontakte, wo man das früher halt hingegangen ist, hat sich ein Deck zusammengestellt und konnte dann gegeneinander spielen. Und das hat mich immer schon fasziniert, wie man so Kartenkombinationen sich zusammensuchen muss und zusammen basteln kann. Aber irgendwann habe ich dann Magic sein gelassen und habe das auch lange aus den Augen verloren. Und dann bin ich irgendwann. Irgendwann 2010 oder so bin ich über Dominion gestolpert. Das war dann für mich eigentlich so der erste richtige klassische Deckbilder, der während der Partie im Grunde genommen das Deck wachsen lässt. Und das fand ich halt wirklich spannend. Das kannte ich so vorher nicht. Dominion ist im Grunde genommen, man hat ein Startdeck aus 6 oder 7 Karten oder 10 Karten. Ne, 10 Karten sind es, glaube ich. Und muss dann versuchen, über verschiedene Aktionen sich nach und nach neue Karten aus einer Auslage dazu zu kaufen und so nach und nach halt das Deck zu vergrößern, Kombinationen aufzubauen, um dann ein Spiel zu gewinnen, beziehungsweise Aktionen und zusätzlich Punkte zu generieren, um am Ende dann halt ein Spiel zu gewinnen. Da ist Dominion, wie gesagt, für mich der dominanteste und bekannteste Titel, den ich so in den Anfängen hatte. Dann bin ich weiter gestolpert, irgendwann über Thunderstone, wo es dann so semi-kooperativ dann schon darum ging, auch noch andere Monster in dem Spiel zu besiegen, was vorher bei Dominion halt auch nicht war. Da ging es halt wirklich nur gegeneinander. Da konnte man bei Dominion halt mit verschiedenen Erweiterungen auch massiv gegeneinander spielen oder so ein bisschen nebeneinander her, was man gerade so schön möchte. Und dann nach und nach kam halt immer wieder andere Spiele noch dazu, wo ich gesagt habe, okay, das klingt interessant. Bei Clonk, da hast du auch einen Deckbaumechanismus dabei, der aber sehr, sehr zufällig ist, wo man nicht so gezielt auf diese Kombination gehen kann, wo man dann aber die Karten nutzen kann, um durch ein unterirdisches Höhlensystem zu laufen und da dann versuchen kann, Schätze zu sammeln, um also im Grunde genommen einen Drachen zu bestehlen. Fand ich auch einen sehr schönen Mechanismus. Und dann gab es irgendwann auch die Spiele, wo es dann halt dahin ging, dass dieser Deckbuilding-Mechanismus auch nur noch eine Zusatzaktion oder Zusatzkomponente ist bei anderen Spielsystemen. Da ist ganz aktuell bei mir auf dem Tisch gewesen, zum Beispiel Tainted Grail. Tainted Grail ist eigentlich ein Storyteller, ist ein narratives Spiel, wo die Geschichte von Avalon nachgespielt wird, über Entdeckungsmechanismen. Ich versuche eine Welt zu erforschen und habe dann aber da zwei Decks, ein Kampfdeck und ein Diplomatendeck, wo ich dann Konfrontationen oder Begegnungen in dieser Welt ausdiskutieren kann, Diplomatie, oder halt auskämpfen muss mit dem Kampfdeck. Und auch diese Kampfdecks und Diplomatendecks kann ich nach und nach modifizieren, optimieren und verbessern, indem ich neue Karten dazu kaufe oder halt andere aussortiere. Das gleiche gab es dann auch von A Welcome Realms. Die hatten dann mit Etherfields zum Beispiel auch einen Deckbuilder rausgebracht, der aber auch in einem narrativen Umfeld sich bewegt, wo man in einer Traumwelt unterwegs ist und sich dann halt mit seinen Fähigkeiten auch immer weiter auflevelt und besser macht. Das trifft man halt immer wieder in verschiedenen Spielen. In The Witcher war das auch der Fall. Da hat man ein Kampfdeck, das man sich nach und nach aufgelevelt hat, um dann halt die ganzen Konfrontationen und Herausforderungen in dem Spiel selber besser meistern zu können. Dann gibt es das auch noch in einem Spiel, was für mich eins der besten Eurogames ist, das ich auch seit 15 Jahren immer wieder auf den Tisch bringe. Das ist Concordia. Hat ebenfalls ein Deckbaumechanismus, wo man am Anfang 7 Handkarten hat und dann im Mittelmeerraum versucht, Waren zu kaufen, Städtenetzwerk zu erweitern und so Punkte versucht zu sammeln, indem man große Kombinationen aufbaut und kann da in diesem Spiel halt neue Arbeiter, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, hinzugewinnen, indem man Karten sich dazu kauft und diese Karten dann mit seinen Fähigkeiten nutzen kann in seinen Spielzügen. Ist da aber auch tatsächlich nur eine Randerscheinung, weil es eigentlich da mehr ums Ressourcenmanagement geht und Städte miteinander zu verbinden, sein Städtenetzwerk aufzubauen, um dadurch dann Ressourcen zu kriegen. Aber da ist halt auch ein Deckbaumechanismus mit drin. Und dann für mich relativ aktuell neu, kannte ich so bisher auch nicht. Das war bei Moon Colony Bloodbath halt dieses Aufbau eines gemeinsamen Decks, wo man trotzdem gegeneinander spielt, aber dann auf einmal ein gemeinsames Deck aufbaut und das versucht für seine Vorteile zu nutzen. Fand ich alles relativ spannend und zeigt im Grunde genommen auch schon wie bei dir gerade, Dennis, bei deinem Spielmechanismus, welche Bandbreite da mittlerweile möglich ist und dass sich da immer mehr auch vermischt. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend.
Ja, da schließt sich auch ein schöner Kreis bei dir, weil das letztgenannte Spiel Moon Colony Bloodbath ist eben vom gleichen Autor wie dein erstgenanntes Dominion-Spiel von Donald X. Vaccarino.
War natürlich genauso beabsichtigt von mir.
Ja, wenn du heute vom Deckbau sprichst oder hörst, dann denken ja viele eben an Dominion und diese Spiele, wo du innerhalb des Spiels ein Deck aufbaust. Aber wie du ja vorhin schon angemerkt hast, es gab ja vorher schon Spiele, wo du einen Deckbau betrieben hast, wie Magic, wo du dir viele Stunden vorher vor der eigentlichen Partie Gedanken gemacht hast, wie könnte ich denn mein Deck aufbauen und mit dem spiele ich dann.
Genau.
Also mein Lieblings-Deckbauspiel ist ja lange Zeit Aeon's End gewesen, tatsächlich.
Ja.
Das finde ich einfach großartig.
Es hat bei mir tatsächlich, ich habe auch überlegt, ob ich es noch erwähne, aber ich habe, glaube ich, in einem, ich habe es jetzt auch schon, weiß ich nicht, x Jahre, und ich habe da immer nur die ersten beiden Gegner gespielt.
Ach.
So, und es hat irgendwie nie gezündet, dass ich sage, jetzt habe ich den Ehrgeiz, die nächsten Gegner zu spielen, und es ist irgendwie, zündet es nicht. Da könnte ich vielleicht als LCG noch anführen, vielleicht Arkham Horror, weil das kommt tatsächlich jedes Jahr bei mir immer wieder auf den Tisch, weil da baut man aber auch halt wieder vorher sein Deck zusammen und erweitert es dann nach
Ja.
und nach.
Ich fand bei Aeon's End, also ich habe so mit einem Freund zusammen, wir haben es auch immer nur zu zweit gespielt und nur in der Kombi, weil dann macht es irgendwann keinen Sinn, das nochmal zu wechseln. Und die meiste Zeit haben wir tatsächlich mal gebraucht, uns halt den Kartenmarkt zusammenzustellen und zu überlegen, wenn wir das erste Mal gegen den Boss verloren haben, zu überlegen, ah, was brauchen wir denn für Karten im Kartenmarkt? Und da habe ich so richtig, da muss man ja sein Deck möglichst klein halten, ne? Also dieses Deck auf- und abbauen im Spiel, das Timing, damit man die Bosse besiegt, das war schon, muss man echt präzise vorgehen.
Eons End war doch das Spiel, wo du dein Deck nicht mischen tust,
Genau.
sondern einfach wieder
Genau.
zurücklegst
Ja,
und wo
genau.
die Zugreihenfolge absolut gemischt ist, also
Die
durch eine.
Zugreihenfolge ist zufällig. Das ist manchmal halt dann am Ende entscheidend. Aber da ist auch die Spannung. Also wir hatten so viele Kämpfe, wo es
Der
klar war,
Aspekt hat
entweder.
mir. Entschuldigung.
Ja, nee, alles gut. Ja, ich kann das verstehen. Also wir hatten mehrere Kämpfe, wo klar war, wenn wir jetzt den Boss nochmal aufdecken und der ist zuerst dran, dann sind wir tot. Und wenn wir jetzt aber nochmal die Chance haben, ihm einen Schlag zu versetzen, haben wir gewonnen. Und das.
Aber das war so frustrierend immer.
Ja, dann hat man es nochmal gespielt.
Ja, aber das ist der Zufallsfaktor, den fand ich zu frustrierend einfach
Echt?
bei dem
Nee, ich
Spiel.
fand
Ja, hat
den
mir gar nicht
gerade,
gefallen.
der hat, wir hatten auch, also ein, zwei Mal echt Glück, dass wir dann dran gekommen sind und das ist dann schon so ein sehr euphorisch.
Also mich hat es gewurmt, weil ich weiß, ich habe nichts falsch gemacht. Und das fand ich dann spiele ich lieber Mensch, ärgere dich nicht und würfel.
Nein, auch
Weil
das nicht.
dann ist es klar, aber wenn ich mir da stundenlang überlege, wie ich mein Deck zusammenbaue, ich überlege mir, wie lege ich meine Karten jetzt ab, damit ich die richtig rum wieder ziehe, und dann entscheidet der Zufall darüber, ob ich gewinne oder verliere, das war nicht meins.
Ja,
Okay. das gefällt mir auch nicht. Ja. Dann lieber Uno Legacy mit zerrissenen Karten.
Ja. Sehr schön.
Okay, René, warst du durch?
Ich war soweit durch, wollte es auch nicht in die Länge ziehen. Es ist ja auch nur ein Abriss von dem, was so möglich ist. Genau.
Ich habe auch einen kleinen Abriss gemacht von meinem Lieblingsmechanismus, den ich so habe. Zum einen sind es Drafting-Spiele, aber noch viel, viel lieber mag ich Arbeitereinsatzspiele. Und da gibt es ebenfalls etliche Varianten. Angefangen hat es bei mir mit komplexeren Spielen zumindest, mit Agricola, später dann auch Caverna. Im Grunde ein Ressourcensammeln und am Schluss bekommst du eben Punkte für deine Tiere, die du aufgebaut hast und für deine Familie, die du aufgebaut hast, deinen Hof. Bei dem Spiel ist halt prägend, dass du wirklich einen extremen Mangel hast. Wenn ein Spieler ein Arbeitereinsatzfeld wegnimmt, dann ist es auch wirklich weg. Und du kriegst es dann eben erst wieder nächste Runde. Und dann musst du dir eine neue Strategie ausdenken. Wirklich hart und kann teilweise sehr bestrafend sein. Ein weiterer Vertreter von Arbeitereinsatzspielen ist Räuber der Nordsee. Hat auch so eine Serie eingeleitet von verschiedenen Arbeitereinsatzmechanismen, die immer wieder neu erfunden wurden. Bei Räuber der Nordsee hast du am Anfang einen schwachen Arbeiter, den setzt du ein ins Dorf und nimmst von einem anderen Einsatzfeld einen Arbeiter zurück. Du darfst dann auch beide Aktionen machen und gegen später kannst du dann nahe Siedlungen plündern. Dort kriegst du dann einen mittelstarken Arbeiter, den setzt du wiederum ins Dorf und andere Spieler können den dann auch wegnehmen. Somit hast du zwar einen kleinen Vorteil für einen Moment. Gibt es den Vorteil dann aber gerade im nächsten Spieler weiter. Und ganz am Ende kriegst du dann eben die weißen Arbeiter, die sind dann noch stärker. Denn mit denen kannst du dann noch mächtigere Aktionen machen. Und so entwickelt sich das Spiel dann über die Zeit. Richtig toll. Rokoko würde ich auch schon fast als Arbeitereinsatzspiel klassifizieren, auch wenn es nicht wirklich eins ist, weil du eben mit Karten spielst. Bei Rokoko hast du drei verschiedene Arbeiter. Im Grunde ist es ein Deckbauspiel, weil du baust auch ein Deck auf. Du hast eben deine Lehrlinge, die schickst du meistens dann zum Einkaufen, Garn und Seide und so, können die einkaufen auf dem Markt. Dann hast du die Gesellen, die können dann schon ein bisschen mehr Dinge tun und du hast eben wenige Meister in deinem Deck, die können dann auch wirklich Kleider schneidern und um diese Kleider geht es. Die möchten wir dann an die Kunden verkaufen, die dann dort im Schloss auf den Ball gehen, diese Kleider präsentieren und für uns Punkte generieren. Ja, also ein Arbeitereinsatzspiel, wo du nicht wirklich Arbeiter einsetzt, aber mit verschiedenen Arbeiterklassen, die verschiedene Dinge können. Ganz besondere Spiele, wo ich relativ viele habe, Anachrony wäre das zu nennen oder auch Tricarion, Dungeon Pets, Pan Am. Bei den Spielern setzen wir Arbeiter ein und alle Spieler setzen Arbeiter ein oder planen irgendwas davor. Ich plane vielleicht, also bei Tricarion gerade, plane ich meine Arbeiter verdeckt vor mir, das machen alle gleichzeitig. Und wenn es dann zum Einsatz kommt, dann decken wir erst unsere Arbeiter auf und setzen sie erst ein. Aber die Planung findet eben schon vorher statt und es kann dann auch ziemlich in die Hose gehen und fördert stark die Interaktion zwischen den Spielern. Village wäre hier auch noch zu nennen. Village, auch wenn man da keine Arbeiter einsetzt, sondern effektiv Ressourcenwürfe vom Plan nimmt und die zugehörige Aktion dann ausführt. Im Grunde genau das Gleiche, bloß dass der Mechanismus eben ein Nehmen ist statt ein Geben. Genau, und was ganz besonders ist an Village, kennen bestimmt auch schon viele, deine Arbeiter können einfach sterben. Also Arbeiter, die du dann eben ins Dorf eingesetzt hast, du hast sie ausgebildet zu einem Handwerker und irgendwann mal ist seine Zeit gekommen und der stirbt. Dafür wandert er in die Dorfchronik, generiert mir dafür Punkte, habe ich aber dafür nicht mehr zur Verfügung.
Da fand ich es ganz spannend tatsächlich, dass du das sogar noch als taktische Variante einsetzen kannst, wann du den sterben lassen willst. Was du siehst, jetzt lasse ich einen Hops gehen, damit ich da halt in die Chronik reinkomme rechtzeitig. Steht bei mir tatsächlich im Schrank und kommt tatsächlich ab und zu auch noch raus, weil das wirklich ein schöner Mechanismus ist. So bringt noch ein bisschen Abwechslung rein in diesen klassischen Worker-Placement-Kram.
Ja, ja. Absolut, also alle ja. Spiele, die ich jetzt hier gerade vorstelle, kommen bei mir noch regelmäßig auf den Tisch. Village, erst vor ein, zwei Monaten, was relativ kurzfristig ist. Ich meine, wenn man so viele Spiele im Schrank hat wie wir, dann ist das tatsächlich noch relativ kurzfristig. Kurz, wie auch immer. Keyflower wäre noch zu nennen. Keyflower ist auch ein Spiel, was ich schon seit Ewigkeiten im Schrank stehen habe und wirklich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr auf den Tisch gekommen ist. Sehr schade. Besitzt einen Arbeitereinsatzmechanismus der besonderen Art. In der Spielfeldmitte gibt es Aktionsfelder, das sind Plättchen. Du kannst diese Aktionsfelder mit Meeples besetzen und die Aktion durchführen. Du kannst aber auch mit den Meeples auf deiner, also das sind Hexagone, und auf deiner Hexagon-Seite kannst du auch Arbeiter hinstellen, um auf dieses Plättchen zu bieten. Und am runden Ende, derjenige, der die meisten Meeples für dieses Plättchen geboten hat, bekommt das Plättchen mitsamt allen Arbeitern, die draufstehen. Die Arbeiter hast du dann eben wieder zur Verfügung, um weiterzumachen. Und dir gehört eben dieses Plättchen, diese Aktion. Und wenn Spieler dann im Laufe des Spiels dieses Plättchen dann nutzen, hast du dann eben ihre Arbeiter wiederum. Also bekommst du die Arbeiter dafür. Auch sehr spannender, neuer Arbeitereinsatzmechanismus. Optisch ist Keyflower wirklich nichts, meiner Meinung nach zumindest. Aber der Mechanismus ist ziemlich einzigartig. Ebenfalls ein einzigartiger Mechanismus ist Kitchen Rush, ein Arbeitereinsatzspiel auf Echtzeit. Die Arbeiter stellen hier Sanduhren dar und wir spielen kooperativ in einer Großküche und müssen Bestellungen von Kunden aufnehmen, diese Bestellungen dann auch kochen. Dafür müssen wir Ressourcen einkaufen, dafür müssen wir die Ressourcen aus dem Lager holen, auf dem Teller platzieren, dann am Herd kochen und das alles eben auf Zeit. Ich glaube, wir haben 3 Minuten Zeit insgesamt und müssen so viele Gerichte kochen wie möglich. Dadurch verdienen wir Geld. Mit dem Geld können wir dann wiederum einen Hausmeister anstellen und und. Pegasus Spiele hat daraus eine Kampagne gemacht, um die Regeln langsam einzuführen, also ähnlich wie es bei Magic Maze damals war, dass du ganz langsam anfängst, du kochst erstmal nur ein Gericht pro Kunde und musst dich nicht mal mehr um Abwasch kümmern und später musst du dann halt wirklich alles managen, vom Einkaufen der Grundressourcen zum Tellerwaschen, Premium-Produkte und dann kommen noch Bewertungen für deine Gastronomie, wo du dann auch nochmal nachgucken muss, dass du dann eben nicht aus dem Spiel fällst. Richtig spannendes Arbeitereinsatzspiel auf Zeit. Teespiele, angefangen mit Zolkin und Teotihuacan. Werde ich nachher nochmal genauer drauf eingehen. Kleiner Spoiler. Gerade bei Zolkin setzt du eben Arbeiter ein, führst die Aktion aber nicht aus. Oder Aktionsmöglichkeit ist es, die Arbeiter wieder zurückzunehmen und dann führst du die Aktionen aus. In der Zwischenzeit wandern deine Arbeiter einfach Stück für Stück Aktionen weiter auf stärkere Positionen von den Aktionen. Und ja, dann kann ich eben abwarten, bis mein Arbeiter an einer bestimmten Position ist, um ihn dann eben erst zurückzunehmen. Und bei Teotihuacan ist es so, dass die Arbeiter Würfel sind. Wir laufen im Kreis rum und jedes Mal, wenn die Würfel oder wenn die Arbeiter Aktionen ausgeführt haben, werden sie stärker. Und wenn sie dann von einer 5 auf eine 6 wandern, dann steigen sie auf oder sie sterben effektiv und starten wieder, ich glaube, mit der 3 auf dem ersten Plättchen. Ja, und so versuchen wir eben den Göttern zu huldigen und eine Pyramide zu bauen. Ja, genau, auch in dem Spiel geht es ums Sterben effektiv, beziehungsweise eben Arbeiter als Würfel, die dann immer wieder aufgewertet werden. Auch sehr spannende Variante eines Arbeitereinsatzspiels, so will ich sagen. Genau. Einer der neueren Vertreter, wobei jetzt schon fast wieder ein Klassiker geworden, Dune Imperium. Ein Arbeitereinsatzspiel kombiniert mit einem Deckbauspiel und im Endeffekt ist es ein Rennspiel, wo es eigentlich nur darum geht, am schnellsten 10 Punkte zu machen. Ansonsten ist der Arbeitereinsatz relativ klassisch, aber wie René schon gesagt hat, es gibt eben heutzutage ganz viele Spiele, die verschiedenen Mechanismen miteinander kombinieren und ich finde, Dune Imperium macht das eben großartig. Ebenfalls großartiges Spiel. Ich rate jetzt hier ganz schön viele Spiele runter, habe ich das Gefühl. Aber Barrage, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Barrage könnte man auch schon fast als klassisches Einsatzspiel werten. Bei dem Spiel sind die Felder aber nicht unbedingt besetzt. Also man kann die Aktionen immer noch durchführen, auch wenn es ein anderer Spieler schon vorher besetzt hat. Man braucht dafür bloß mehr Arbeiter dafür. Also wenn ich etwas, wenn ich Energie produzieren will, wenn ich der Erste bin, dann brauche ich halt nur einen Arbeiter dafür. Wenn ich der Zweite bin, brauche ich vielleicht schon zwei Arbeiter oder es kostet zusätzlich Geld oder so. Mhm. Also man kann Aktionen immer noch durchführen, aber es kostet dann mehr Geld. Im Gegensatz zu Agricola, wenn Aktion weg, dann weg. Und hier hast du dann eben nochmal die Chance, deinen Plan trotzdem durchzuführen. Kommen wir so langsam mal zum Ende. Kanban EV und Size sind Spiele, wo du nur einen einzigen Arbeiter zur Verfügung hast und diesen Arbeiter dann eben jede Runde auf ein anderes Einsatzfeld stellst und nicht eben zweimal hintereinander dieselbe Aktion machen kannst. Gerade Kanban finde ich thematisch recht spannend, weil du spielst dich selbst in einer Firma und musst eben Autos bauen und darfst laut Chefin, das ist Firmenphilosophie, nicht zweimal in der gleichen Abteilung arbeiten pro Tag, sondern musst jeden Tag in eine andere Abteilung gehen und dort arbeiten. Finde ich auch sehr, sehr spannend.
Umgesetzt. Job Rotation, schön.
Job Rotation, ja. Eins der neuesten Spiele ist Galactic Cruise. Da hast du auch einen klassischen Arbeitereinsatz, aber du vergrößerst oder du erweiterst die Aktionsauswahl pro Arbeiter während dem Spiel, indem du einfach Token setzt zwischen die Aktionsfelder und dann reicht dein Arbeiter immer von dem Feld, auf das du draufstellst, beziehungsweise die benachbarten, wenn du die denn verbunden hast. Zwei Spiele habe ich noch. Istanbul ist ebenfalls ein Worker-Movement-Mechanismus, in dem ich einen Arbeiter habe und unter diesem Arbeiter liegen ganz viele Scheiben. Wenn ich meinen Arbeiter bewege, muss ich dann auf dem Aktionsfeld, das ich ausführen will, eine Scheibe liegen lassen und kann die ausführen oder ich muss eine Scheibe aufnehmen, wenn da schon bereits eine liegt von einem vorherigen Zug. Und so bin ich eben gezwungen, nach 3 oder 4 Aktionen den Rückweg anzutreten, um meine Scheiben wieder aufzusammeln, weil mein Arbeiter eben leer gegangen ist. Also thematisch befinden wir uns in Istanbul auf einem großen Markt. Wir möchten mit Ressourcen Geld verdienen. Mit diesem Geld können wir uns Rubine kaufen und ebenfalls ein Rennspiel, wer zuerst 6 Rubine hat, gewinnt. Wir können aber auch die Ressourcen zum Palast bringen, wo dann ebenfalls Rubine winken. Ja, und wir können unseren Karren ausbauen, damit wir mehr Ressourcen transportieren können, etc. Ja. Und das letzte Spiel, was ich noch hier in dieser Reihe vorstellen will, ist Orléans. Orléans verbindet einen Backbuilder mit einem Arbeitereinsatz. Ich kann meinen Beutel, also es ist kein Deckbuilder, sondern ein Backbuilder, weil es eben Plättchen sind, die ich aus diesem Bag, aus diesem Beutel rausziehe. In diesem Beutel kann ich eben verschiedene Arbeiter durch Aktionen einkaufen. Die wandern dann in meinen Beutel. Dort ziehe ich sie am runden Ende heraus, eine bestimmte Anzahl, und darf dann diese Arbeiter, die ich rausgezogen habe, auf meinem eigenen Tableau auf die Aktionsfelder setzen. Kostet auch mehrere verschiedene Arbeiter, jede Aktion, und führe dann diese Aktion aus, was mir eventuell weitere Arbeiter in meinen Back bringt, oder ich schicke die Arbeiter eben raus aus dem Spiel. Dort generieren sie mir Punkte. Beziehungsweise ich kann auch auf dem Plan dann eben mit meinem Karren rumlaufen und dort eben Punkte generieren. Genau. Es gibt noch eine große Vielzahl mehr an Arbeiter-Einsatzspielen, da bin ich überzeugt davon. Das sind jetzt aber mal so die, die ich auf die Schnelle in meinem Regal gefunden habe. Ich bin absoluter Fan von Arbeiter-Einsatzspielen und jeder neue Mechanismus oder jeder neue Kniff muss ich mir angucken. Finde ich richtig toll. Also was du aus diesem Mechanismus alles machen kannst. Ich hätte nicht gedacht, dass man aus einem Plättchenlegespiel so viel machen kann. Da war ich schon sehr überrascht, aber aus Arbeiter-Einsatzspielen kannst du echt eine ganze Menge machen.
Ja. Wenn man das dann noch kombiniert, Gott bewahre.
Oh ja. Da fällt, ich habe gerade noch, mir ist gerade, als du erzählt hast, mich ein Spiel eingefallen, das tatsächlich Plättchenlegen und Arbeitereinsatz kombiniert. Little Town, 2017 bei Yellow erschienen. Man baut Gebäude gemeinsam, also gegeneinander, aber zusammen auf einen sehr kleinen Spielplan, und ich kann Arbeiter auf freie Felder setzen und die aktivieren, und dann kann ich alle anliegenden Gebäude aktivieren, eigene und fremde. Das ist gar nicht schlecht. Bei mir ist es wieder ausgezogen, weil das war mir tatsächlich zu konfrontativ. Also,
ach so, okay.
Weil das dann sehr frustrierend wird. Anders als Attica, das irgendwie ein ganz cooles Wettrennen ist, kann man bei Little Town anderen sehr viel kaputt machen einfach. Und ja, so richtig hat es nicht gefunkt. Aber es ist trotzdem, und man muss seine Arbeiter auch ernähren, was man ja auch bei vielen komplexen Arbeitereinsatzspielen machen muss, wo ich es in Ordnung finde. Bei so einem einfachen Spiel ist es einfach ein bisschen unnötig, weil ich nochmal irgendwie immer einen Move mindestens machen muss, nur um meine Arbeiter, also um die Ressourcen zu kriegen, um die zu ernähren. Das finde ich ein bisschen, passt nicht so ganz für so ein kleines Spiel. Aber
ja. Da kann man dann eher in die komplexeren Gegenden gehen, finde ich. Da macht es dann vielleicht Sinn, sowas mit einzubauen, so eine Variante.
Genau. Ja. Aber genau, wenn man wirklich sehr konfrontatives Plättchenlegen haben möchte, mit Arbeitereinsatz, kann sich mal Little Town angucken.
Was dann? Sehr schön, cool.
Cool. So, jetzt haben wir aber ganz schön viel Zeit verbraucht. Ich würde sagen, wir stellen trotzdem noch Spiele vor, die wir kürzlich gespielt haben. Und dann machen wir einfach in dem Kreis weiter. Dennis, du hast vorhin angefangen, jetzt darfst du auch weitermachen.
Gut, ich bleibe bei den Plättchenlegespielen heute, weil ich die tatsächlich einfach viel spiele. Und ich hatte vorhin erwähnt, wir haben die ganze Zeit, meine Frau und ich, Cascadia gespielt. Das wurde so ein bisschen abgelöst von einem älteren Spiel von Calico. Das ist 2020 erschienen, in Deutschland bei Ravensburger, von Randy Flynn, glaube ich. Moment, das muss ich direkt mal nachgucken. Genau, Kevin Russ, genau, eben. Es ist, zeitlang dachte ich tatsächlich, es wäre derselbe Autor, aber es ist dieselbe Illustratorin. Beth Hobel hat sowohl Cascadia als auch Calico als auch Flügelschlag illustriert, habe ich festgestellt.
Oh, spannend, genau. Okay.
Ja, all diese Naturspiele und sind ja auch wirklich schöne Illustrationen. Genau, wobei jetzt, Calico ist kein Naturspiel, thematisch nähen wir einen Kilt und aus irgendeinem Grund legen sich Katzen auf diesen Kilt. Ich weiß nicht genau.
Hast du Katzen, dann weißt du, dass die es tatsächlich machen, nur um dich zu ärgern wahrscheinlich.
Möglicherweise. Wobei, in dem Fall ärgert es mich nicht, sondern die Katzen, die mein Kilt anlockt, bringen mir Punkte. Genau, hier haben wir auch, wir puzzeln alle solo vor uns hin. Die einzige Interaktion ist, ich kann dem anderen ein Plättchen wegnehmen. Genau, ich habe immer zwei eigene Plättchen zur Auswahl, die ich dann auf meinem Tableau puzzle. Und ich habe tatsächlich drei Aufgaben oder drei Punktemöglichkeiten, die sich alle so ein bisschen widersprechen. Also wir puzzeln hier einfache sechseckige Plättchen, so die ich beliebig auf mein Feld legen kann. Ich habe drei Aufgaben, Das heißt, ich habe drei Felder, um die herum ich versuche, ein bestimmtes Muster zu erfüllen. Zum Beispiel, es sind insgesamt es sind sechs unterschiedliche Muster und sechs unterschiedliche Farben. Die gibt es in allen Kombinationen. So, und bei diesen Aufgaben, die auch sehr viele Punkte bringen, versuche ich zum Beispiel alle sechs verschiedenen Muster oder alle sechs verschiedenen Farben, um das eine Feld rum zu puzzeln. Wenn ich beides schaffe, gibt es noch mehr Punkte. Ich kann aber auch nur versuchen, eins von beiden zu erfüllen. Oder ich kann, eine Aufgabe ist, drei verschiedene Muster oder drei verschiedene Farben rumzupuzzeln und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist auch variabel. Dann kann ich versuchen, gleiche Farben aneinander zu legen. Immer wenn ich drei Farben aneinander gelegt habe, kriege ich einen Knopf, die sind später drei Punkte wert. Wenn ich schaffe, in allen sechs Farben je einen Knopf zu kriegen, kriege ich noch als Bonus einen Regenbogenknopf, der auch nochmal dann drei Punkte wert ist. Mhm. Genau. Und die Katzen kommen ins Spiel, da die geben verschiedene Muster vor, die ich in bestimmten Formen anlegen muss oder in einer bestimmten Anzahl. Also zum Beispiel, wenn ich das Streifenmuster fünf in eine Reihe gelegt habe, dann kommt eine Katze und diese Katzen sind dann auch nochmal Punkte wert. Und so habe ich drei unterschiedliche Aufgaben, die ich versuche, alle gleichzeitig zu erfüllen, was ich nicht schaffe. Ich muss mich irgendwann entscheiden, irgendwann Sachen aufgeben oder ja, mich auf irgendwas fokussieren. Natürlich, wie bei allen Plättchen legen, ich brauche ein bisschen Glück, die richtigen Sachen zu ziehen. Genau, es ist tatsächlich, die Grundregeln sind einfacher als zum Beispiel bei einem Cascadia, weil ich wirklich, ich habe zwei Plättchen zur Auswahl, eins davon lege ich an, aber das Puzzle zu erfüllen ist wesentlich kniffliger und etwas anspruchsvoller und deswegen...
Kommt das thematisch denn rüber, dass man da jetzt...
Nicht wirklich. Es sieht ganz schön aus, ist also das solides Spielmaterial, hübsche Muster, aber es ist ein sehr abstraktes Puzzlespiel einfach. Ja. Aber genau, als Belohnung gibt es halt bunte Knöpfe und kleine Pappkätzchen halt, ne? Also ganz süße Marker mit Kätzchen, die mir dann Punkte bringen, ja.
Ich habe es mir gerade bei Boardgame Geek mal angeguckt. Das Erste, was mir da ins Auge hat, bin ich auf Images gegangen. Und das Erste, was kommt, irgendwie eine Katze, die neben dem Spiel liegt. Wo ich mir denke, genauso stelle ich mir das Spiel halt auch vor.
Genau.
Also, ja. Mich hat das Cover damals abgeschreckt. Deswegen habe ich es noch nie gespielt. Ich glaube, meine Frau würde es lieben, weil die Katzen liebt. Aber das ist so.
Das ist wirklich ein sehr, sehr kniffliges Puzzlespiel.
Okay, vielleicht muss ich dem mal eine Chance geben.
Ich habe Calico tatsächlich einmal gespielt, es ist nicht viel hängen geblieben. Ich weiß noch, dass ich es damals mit Sagani verglichen hatte, ich weiß nicht mehr den Grund. Auch ein Puzzlespiel im Endeffekt, Sagani, wo du dann Geister hinlegst und versuchst, passende Geister in der Farbe in die Reihe zu bekommen, um die eben zu punkten. Calico war so ähnlich vom Gefühl her, aber Aquilmer ist nicht hängen geblieben, dementsprechend. Nee, ich habe es auch nur irgendwo mal mitgespielt, ich habe es nicht selber besessen.
Ja. Also ich glaube, es wird auch nach wie vor aufgelegt und ist auch gebraucht, gar nicht so einfach zu bekommen. Und die Leute wollen immer noch sehr viel Geld dafür haben. Also es ist irgendwie, ich habe es auch noch nie gesehen, dass es irgendwo rausgeramscht wurde. Es kostet, glaube ich, neu 40 Euro. Mhm. Keine Ahnung. Aber es scheint eine Fan, also weiß nicht, also es scheint immer noch Leute zu kaufen. Vielleicht ist es das Katzenthema, keine Ahnung. Aber also auch spielerisch ist es. Also kann ich es verstehen auf jeden Fall. Das ist
ich wollte gerade sagen, dir gefällt es ja auch selber
spielerisch. Ja, genau. Ich bin überhaupt kein Katzenfan. Ich finde es spielerisch total interessant.
Okay.
Ja, das war ja,
vielleicht muss ich dir mal eine Chance geben, wenn es spielerisch so gut ist. Also
sehr, sehr
Cover schreckt mich nur ab.
Also wenn du Katzen hast, legen sie sich auf Kills und in Spielschachtel. So wie es da festgehalten.
Ja, genau. Sehr schön.
Gut, René, magst du mit deinem Spiel weitermachen?
Ja, ich habe ein Spiel mitgebracht, das habe ich jetzt auf meiner letzten Reise, wir waren jetzt vor kurzem im Urlaub auf Island und dann bin ich da durch die Stadt gelaufen, durch Reykjavik und bin da in einem kleinen Laden hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, warum ich reingegangen bin, wer hat mich irgendwie angelacht und da hatte der tatsächlich eine kleine Spielecke mit lokalen Spielen. Und da bin ich dann über das Spiel Eldur gestolpert. Eldor ist von Gamia Games. Designer ist, jetzt kommt's, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Svava Björgvinsson und Monika Brischkova. Und der Künstler ist die Talia Brückner. Und bei dem Spiel geht es im Grunde genommen darum, das ist ein kooperatives Spiel für bis zu 4 Personen. Geht es eigentlich darum, von einer Insel zu fliehen, auf der ein Vulkan ausbricht. Und wir haben dann im Grunde genommen vier Arbeiter, nenne ich sie mal, die über die Insel eilen sollen, drei davon zumindest, um Nahrung einzusammeln, um Schafe einzusammeln und um Menschen einzusammeln und mit dem vierten Arbeiter, das ist ein Schiff, von dieser Insel zu bringen auf eine neue Insel, auf eine sichere Insel und so dem Vulkanausbruch zu entkommen und zu überleben. Das Spiel läuft im Grunde genommen wie folgt ab. Man hat immer, jeder Spieler hat ein Playerboard vor sich, auf dem drei Karten platziert werden und auf den Karten, die kann man drehen, ist oben eine Aktion und unten eine Aktion. Da wird entweder einer der Arbeiter dargestellt, also entweder der Arbeiter, der die Menschen einsammeln kann, der Arbeiter, der die Nahrung einsammeln kann oder der Arbeiter, der die Tiere einsammeln kann oder halt das Schiff oder auf halt einen Joker, wo dann eigentlich nur farblich dargestellt ist, wie dass die vier Arbeiter eingesetzt werden können, beliebig eingesetzt werden können. Man legt dann halt Karten vor sich hin an drei Plätze, links, in der Mitte und rechts und kann dann entsprechende Aktionen ausführen, wenn die Spieler, wenn ich jetzt zum Beispiel die linke Karte spielen möchte, und zwar um zum Beispiel den Hirten zu bewegen, der die Schafe einsammeln soll auf einem Spielbrett, muss der Spieler links von mir seine rechte Karte auch mit dem entsprechenden Hirten platziert haben, sodass die beiden Karten dann auf den Ablagestapel kommen und ich die Aktion des Hirten ausführen kann. Und das läuft dann wie folgt ab. Man hat ein Spielbrett vor sich liegen und das dann in kleine Quadrate unterteilt ist, einmal von A bis I durchnummeriert und von 1 bis 12, bis 11. Und man kann sich dann entsprechend 6 Felder weit pro Aktion, die ich da auswähle, bewegen. Und sobald ich dann jetzt bleiben wir bei der Hirtin zum Beispiel, über ein Schaf laufe, kann ich das einsammeln. Ich kann dann bis zu 4 Schafe mitnehmen, muss die dann zurück zum Hafen bringen, mit dem Schiff rüber zur Insel bringen und kann dann ähnlich wie bei zum Beispiel Herr der Ringe Duell so einen Harmoniemarker in die positive Richtung bewegen. Und so versuchen, mein Ziel zu erreichen. Parallel nach jeder Runde bricht der Vulkan dann weiter aus. Es fließt Lava über das Spielfeld. Es fallen Aschebrocken runter. Das wird dann per Zufallsmechanismus wird eine Karte gezogen, die sagt dann, auf welchen Feldern, zum Beispiel H3 oder I5, ein Stein runterfällt oder eine Aschewolke sich ausbreitet oder Giftfelder. Und wenn dabei dann Nahrung, Arbeiter, Menschen oder so verletzt werden, entfernt werden, wandert dann halt dieser Harmoniemarker weiter auf die Vulkanseite. Und sobald der Vulkan sein Maximum erreicht hat, haben wir das Spiel verloren. Und sobald wir genug Leute, Nahrung und so gerettet haben, haben wir das Spiel gewonnen. Das Spiel hat uns insgesamt sehr, sehr gut gefallen, weil es einen hohen kommunikativen Anteil hatte. Wir mussten viel überlegen, welche Karte legen wir jetzt wohin, damit wir halt auch unsere Aktion entsprechend ausführen können, weil die Karten waren dann, konnte ich auch nicht beliebig hinlegen. Ich hatte immer eine Handkarte, 7 Karten auf der Hand, konnte drei hinlegen, hatte dann also noch 4 Karten zum Nachlegen und die waren dann, hatten die entweder einen grauen Hintergrund oder einen schwarzen Hintergrund oder einen weißen Hintergrund, wodurch dann eventuell noch positive Effekte oder negative Effekte ausgelöst werden können. Wenn ich zu viele schwarze Karten liegen hatte, wurden negative Effekte ausgelöst. Und wenn ich zu viele positive Karten, viele positive Karten liegen hatte, werden positive Effekte ausgelöst. Das hat uns insgesamt sehr gut gefallen. Hat ein bisschen gedauert, durch die Regeln durchzusteigen, weil ganz ehrlich gesagt, die Regeln, wie die geschrieben wurden, sind eine Vollkatastrophe gewesen. Also wurden Karten nicht erklärt, man musste sich viel irgendwie herleiten. Es ist halt ein sehr kleiner Verlag, das hat man gemerkt, was ich aber richtig cool fand. Die hatten die deutschen Regeln, die isländischen Regeln und die englischen Regeln drin. Und als wir uns dann die englischen Regeln durchgelesen haben, wurde es ein bisschen besser. Und als ich die isländischen dann mal mit Google Lens übersetzt hatte, waren es dann doch wieder relativ gut. Also die Übersetzung war halt einfach nur sehr, sehr unglücklich. Aber das Spiel insgesamt hat uns sehr, sehr gut gefallen. Das war sehr lustig. Auch weil das Artwork ganz nett war. Es ist so ein bisschen comichaft gezeichnet. Hat mir aber sehr gut gefallen. Und ich weiß gar nicht, ob es bei Boardgame Geek überhaupt ein Rating hat. Es waren, glaube ich, 18 Kommentare insgesamt zu dem Spiel da. Ich fand es einfach cool.
11
So ein klein,
Bewertungen.
11 Bewertungen, kleiner Verlag, schönes Spieldesign, fand ich toll, musste ich mitnehmen, schönes Andenken aus Island und macht spielerisch mir tatsächlich auch viel Spaß.
Ja, cool.
Ich brauche, glaube ich, nicht fragen, ob ihr es schon mal gespielt habt, aber.
Nein,
ich war einer von den 11, die den Kommentar abgegeben haben.
Ach, ein Träumchen, ein Träumchen. Tatsächlich, was ich
Nein.
ganz spannend fand, dass von Gamia Games aus der Serie noch drei weitere Spiele erschienen sind. Die standen da auch alle rum und ich habe mir die alle ein bisschen angeguckt, aber Eldor fand ich halt vom Thema mit diesem Fliehen vor einem ausbrechenden Vulkan sehr attraktiv, gerade wenn es aus Island kommt, fand ich das super.
Ja,
Musste ich mitnehmen.
sehr lebensnah wahrscheinlich in
Ja.
Island.
Cool, noch nie was davon gehört.
Erinnert mich an SOS Dino, dass sie so ein gar nicht so altes Kinderspiel, habe ich mit meiner Tochter immer gespielt, kooperativ und man bewegt vier Dinos, die noch ihre Dino-Eier einsammeln müssen und sich dann auf irgendeinem Berg retten müssen. Und da bricht nämlich auch ein Vulkan aus oder zwei, wenn die
Klingt sehr
Lava fließt da
ähnlich.
so
Vielleicht
lang.
haben die sich
Ja, genau.
inspirieren lassen dann davon. Ja.
Das war 2018, genau. Es ist ein sehr nettes Kinderspiel.
Gut zu wissen. Werde ich mir merken. Dankeschön.
Ja, mit sehr süßen Dinos.
Ja, El Dur hätte ja auch irgendwie ein spanisches Musikspiel sein können, aber
Ja.
ein isländisches Vulkanspiel tut es
Vulkanspiel.
ja auch.
Sehr interessant. Noch keine Rezension. Also wenn wir den Podcast verlinken bei Boardgame Geek, haben wir die erste Rezension zu dem Spiel.
Oh, sehr schön.
Nicht schlecht.
Okay, dann bin wohl ich dran. Ich bleibe dem Arbeitereinsatz treu. Ich habe vorhin versprochen, dass ich ein wenig gespoilert habe und möchte jetzt auf das Spiel eingehen. Ich habe vorhin von Zolkin, der Maya-Kalender, gesprochen. Das wohl erste Teespiel dieser inoffiziellen Reihe. Oder ist sie mittlerweile offiziell? Ich weiß es nicht. Zolkin, der Maya-Kalender, ist von Simone Luciani und da Daniele Taschini. Artist ist Milan Favron. Und ist bei Czech Games Edition beziehungsweise hier beim Heidelberger Spieleverlag rausgekommen. Soweit ich weiß, damals noch war es der Heidelberger Spieleverlag, heutzutage Heidelberg Games. Ein Arbeitereinsatzspiel. Sehr präsent in der Mitte ist das große Zahnrad. Und an diesem Zahnrad angeschlossen sind fünf andere Zahnräder. Und an diesen Zahnrad-Ecken oder Spitzen sind jeweils Aktionen abgebildet. Wenn ich an der Reihe bin, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze Arbeiter ein und mache sonst nichts, oder ich nehme Arbeiter zurück und führe dann die dazugehörigen Aktionen davon aus. Beim Arbeiter einsetzen muss ich gegebenenfalls Mais bezahlen. Mais ist so die Währung in diesem Spiel. Ein Arbeiter ist kostenlos, ein weiterer Arbeiter kostet ein Mais. Noch ein Arbeiter dazu kostet schon zwei Mais mehr, noch ein Arbeiter dazu drei Mais mehr und so weiter. Also wird exponentiell teurer, wenn ich viele Arbeiter einsetzen möchte, aber wenn ich es nur bei einem belasse, dann ist das okay. Auf jedem Zahnrad kann ich oder muss ich erstmal beim ersten Feld anfangen, ganz unten. Das kostet mich ebenfalls 0 Mais. Wenn dieses schon besetzt ist von einem Arbeiter, kann ich das Feld überspringen, auf das nächste Feld gehen. Das kostet dann wiederum ein Mais als Zusatzkosten und so weiter. Falls das Feld auch besetzt ist, kann ich weiterspringen und weiterspringen. So kann ich auch meinen eigenen Arbeiter einsetzen und den dann selbst überspringen, um an die lukrativeren Aktionsfelder zu kommen. So, wenn ich dann meine Arbeiter eingesetzt hat und alle anderen in der Runde das ebenfalls getan haben, endet die Runde und das Zahnrad dreht sich um ein Segment weiter. Somit werden alle Arbeiter im gesamten Spiel automatisch verbessert oder stehen auf einer besseren Position. Irgendwann mal entscheide ich mich dazu, Arbeiter von den Feldern zurückzunehmen. Auch da kann ich entweder einen oder alle Arbeiter zurücknehmen und führe dann eben die entsprechenden Aktionen aus. Auf dem ersten Zahnrad bekomme ich einfach nur Nahrung, also weiteren Mais. Beziehungsweise manche Felder sind noch von einem Wald verdeckt. Der Wald muss erstmal abgeholzt werden und ich kriege dafür die Ressource Holz. Sobald er erstmal weg ist, dann kann ich Mais anpflanzen. Rein thematisch, also ich nehme mir einfach nur die Ressource Mais. Das zweite Zahnrad, da geht es einfach nur um Ressourcen. Da bekomme ich Stein, Holz, Gold und auch die Kristallschädel, die ich später brauche. Das dritte Zahnrad geht es um Gebäudebau, um Technologieaufwertung. Mit den Technologien bekomme ich eben Sondereffekte, Ersparnisse im Spiel. Und Gebäude bringen mir ebenfalls eventuell Ersparnisse im Spiel. Oder ich kann eben auch Monumente bauen. Monumente sind dann Siegpunkte am Ende des Spiels. Die sind dann aber recht teuer. Gebäude und Monumente kosten eben diese Ressourcen, die ich vorher mit dem anderen Zahnrad eingesammelt habe. Das nächste Zahnrad ist so ein Mischmasch aus allen. Da kann ich Gebäude bauen und zahle nur mit Mais. Ich kann weitere Arbeiter mir freischalten. Und auf dem allerletzten Zahnrad, da kann ich dann die Kristallschädel, die ich eingesammelt habe, eben einsetzen, um dort eben Punkte zu machen. Es gibt nämlich drei hauptsächliche Möglichkeiten, an Punkte zu kommen. Es ist A, dieser Kristallschädel-Zahnrad, das ist das größte Zahnrad von allen. Je nachdem, wie lange ich einen Arbeiter dort stehen lasse, wird es immer lukrativer. Und es sind 2, 4, 6, 8, 9 Felder. Das heißt, ich muss den 9 Runden lang dort stehen lassen, bis er auf dem besten Feld ist. Und dort punktet er eben auch am meisten Punkte. Alternativ kann ich auf den 3 Tempeln nach oben schreiten und 4-mal im Spiel findet eine Wertung statt. 2-mal davon bekommt man einfach nur Ressourcen, die im Tempel abgebildet sind, aber 2-mal davon bekommt man eben die Siegpunkte, die am Tempel, auf diesen Tempelschritt abgebildet sind. Dadurch kannst du Punkte machen. Bei diesen Wertungen muss ich allerdings auch meine Arbeiter ernähren, was wiederum Mais kostet. 2 Mais pro Person. Wenn ich 6 Arbeiter mir freigeschaltet habe, sind es 12 Mais. Das ist eine ganze Menge. Und die letzte Möglichkeit ist es eben, über die Monumente an Siegpunkte zu kommen. Zolkin, der Maya-Kalender, gefällt mir außerordentlich gut. War das erste T-Spiel. Nicht gefolgt von Teotihuacan, was ich vorhin auch ja erwähnt habe, finde ich auch noch sehr gut. Danach sind für mich die T-Spiele etwas abgesackt. Sie wurden immer komplexer und immer mehr Möglichkeiten, immer unübersichtlicher für mich. Hat mich dann auch irgendwann mal abgeschreckt, die weiterhin zu spielen. Ich habe noch einige davon gespielt. Ich glaube, beim letzten bin ich sogar komplett ausgestiegen, habe ich noch nie gespielt, will ich auch gar nicht. Zolkin überzeugt mich bis heute noch. Vor allem dieser Einsatzmechanismus ist einzigartig. Ich setze ein oder nehme weg und warte eben Runde über Runde über Runde, bis meine Arbeiter an den Positionen sind, bis ich sie eben runternehme und die Aktion dann durchführe. Genialer Mechanismus.
Ich finde halt auch die Optik macht da halt einfach was her. Es ist halt cool, wenn du da dieses riesige Zahnrad in der Mitte von dem Spiel siehst und dann das weiter drehen kannst und so. Ich mag das. Von der Haptik ist halt super. Ich finde die Idee toll. Kann ich gut verstehen.
Ja, es passt eben dann auch zur Thematik von diesem Maya-Kalender. Ja, die Zeit vergeht, die Arbeiter arbeiten für dich und werden also wirtschaften immer bessere Aktionsfelder.
Richtig, genau. Also mir gefällt es auch richtig gut, kann ich gut nachvollziehen. Kommt bei uns leider auch viel zu selten auf den Tisch.
Gibt zu viel. Ja, ich habe es jetzt erst letzte Woche gespielt, deswegen konnte ich es jetzt auch hier vorstellen.
Muss ich da mal wieder rausholen.
Ich muss es mal spielen.
Ja, guck mal.
Um den alten Gag mal wieder zu bringen, ich kann es aufs nächste Brettspiel-News-Wochenende mitbringen.
Finde ich eine gute Idee.
Ja, ich wollte es gerade vorschlagen. Wir machen es einfach auf dem
nächsten Brettspiel. Sehr gut, so machen wir das.
Sehr cool. Schönes Spiel.
So, habt ihr denn noch kurze Spiele? Dann würden wir noch mal eine zweite Runde machen.
Ich könnte noch ein schnelles Spiel vorstellen. Und zwar habe ich in letzter Zeit relativ viel Next Station London gespielt. Das ist im Grunde genommen ist nicht Roll and Write, sondern Draw and Write Spiel. Und zwar haben wir einen Stadtplan vor uns. Also ein U-Bahn-Netzwerk für London soll aufgebaut werden. Und da haben wir 13 Stadtteile, auf dem dann unterschiedlich viele U-Bahn-Stationen sind, die miteinander verbunden werden sollen. Das Spiel funktioniert meiner Meinung nach am besten zu viert. Es war 2023 auch nominiert für das Spiel des Jahres. Und wurde von dem Designer Matthew Dunstan entwickelt und der Artist war Maxime Morin. Die Idee dahinter ist gerade für vier Spieler toll. Man hat am Anfang, kriegt jeder einen farblichen Stift. Das ist dann blau, grün, lila und rosa. Die Farbwahl finde ich ein bisschen ungünstig, aber ist egal. Und man hat auf jeder Station unterschiedliche Symbole. Kreis, Viereck, Fünfeck und Dreieck und hat für jeden Stift eine Start-U-Bahn-Station oder Metrostation. Dann gibt es 11 Karten, 5 rote und 6 blaue Karten, die beim Aufdecken jeweils ein Symbol zeigen. Also entweder ein Kreis, ein Viereck, ein Dreieck oder ein Fünfeck. Und man zieht einfach eine Karte, deckt die auf und versucht dann das gezeigte Symbol in sein Streckennetz einzubauen, indem man einen Strich von seiner Start-U-Bahn-Station oder Metrostation zur nächsten Station zieht, wo dieses entsprechende Symbol abgebildet ist. Dazu hat man dann noch gewisse Joker, also einen ganz normalen Joker und eine Weiche, die dann noch ermöglicht, vorher ausgespielte Karten nochmal zu nutzen. Und so versucht man dann nach und nach sein Netzwerk aufzubauen. Am Ende der Karten, der aufgedeckten Karten, eine Runde endet immer, wenn sobald die fünfte rote Karte aufgedeckt wurde, wertet man sein gebautes Netzwerk. Das geht, wie viele der 13 Bezirke wurden eingebaut in das Netzwerk, wie viele U-Bahn-Stationen wurden in dem Sektor mit den meisten U-Bahn-Stationen eingebaut und wie oft wurde dann mit dieser U-Bahn-Linie die Themse überschritten. Daraus ergibt sich dann eine Punktzahl für diese Runde und dann kommt der Kniff eigentlich, dann geben alle ihren Stift weiter an den nächsten Spieler und das ganze Spiel geht von vorne los, diesmal halt mit der entsprechend nächsten Farbe, die man da hat. Hat uns sehr, sehr gut gefallen, weil es schnell runterzuspielen war. Die Regeln sind relativ einfach. So eine Partie dauert, ist angegeben mit 30 Minuten. Also ich glaube, wir haben nie 30 Minuten gespielt. Die ersten haben vielleicht ein bisschen länger gedauert. Die nachfolgenden Partien waren dann immer relativ schnell runtergespielt. Und wenn einem irgendwann das Grundspiel so ein bisschen zu seicht wurde, konnte man noch erweiterte Regeln dazu bauen. Zum Beispiel, dass man noch mit einbaut, möglichst viele Stationen mit unterschiedlichen U-Bahn-Linien zu verbinden. Da gab es dann nochmal Zusatzpunkte. Oder es gibt dann noch so mögliche Stiftfarb-Joker, wo man sagt, okay, mit einer bestimmten Farbe kann man noch bestimmte Zusatzaktionen einmalig pro Runde nutzen. Das verleiht dem Spiel dann noch ein bisschen Würze, ist aber ehrlich gesagt relativ seicht, ist ein schönes Familienspiel. Aber spielt sich schnell runter dadurch, dass es maximal 11 Karten sind, minimal 5 Karten, die aufgedeckt werden. Ist da auch der Frustfaktor, wenn man da die U-Bahn-Netze sich nicht so zusammenfügen, wie man das möchte, relativ gering, weil es halt auch keine Stunde dauert oder so.
Vor allem gilt es ja auch für alle gleichzeitig. Du deckst eine Karte auf, alle malen gleichzeitig und wenn es dann vorzeitig beendet ist, ist es auch für jeden vorzeitig beendet und nicht nur für
Ja,
einen
das stimmt. Das
Spieler.
habe ich vergessen zu erwähnen, dass alle gleichzeitig halt ihr U-Bahn-Netz dann malen. Genau.
Und ich glaube, du hast auch
Vorzeichnen.
nicht erwähnt, dass eben diese U-Bahn-Stationen die U-Bahn-Linien außerhalb von Stationen sich nicht kreuzen dürfen, was
Stimmt,
dann
ja.
schon ein bisschen verzwickt manchmal sein kann.
Ja, sie
Genau,
dürfen sich, also die U-Bahn-Linien der gleichen Farbe dürfen sich nicht kreuzen, also es dürfen sich, also gut wie im realen Leben halt auch, könnte das selten gut funktionieren, wenn die Schienen sich kreuzen, das ist selten lebensverlängernd.
Ja, genau. Ich habe das Spiel auch schon gespielt, damals beim allerersten Brettspiel-News-Wochenende,
Da habe ich es auch
wurde es auf den
gespielt.
Tisch gebracht. Ja, genau.
Ja.
Und das hat mich tatsächlich auch überzeugt. Ich habe es mir dann auch selber gekauft. Ich habe mir auch die Nachfolger gekauft, Next Station Tokyo, was ich nicht mehr ganz so gelungen finde. Das Spielprinzip bleibt im Endeffekt gleich. Die Wertungskategorien haben sich dann nur geändert. Und das macht schon einiges aus, diese Wertungskategorien, dass das Spiel bei mir nicht mehr so gut angekommen ist wie die London-Variante. Die Next Station Paris-Variante wiederum, die gefällt mir wieder sehr gut. Und jetzt angekündigt ist ja Next Station Berlin. Da freue ich mich eigentlich auch schon wieder drauf.
Da werden dann die Verspätungen gleich mit eingerechnet dann, oder?
Das weiß ich nicht, kann gut sein. Vielleicht muss man da noch erst den Bahnhof bauen oder den Flughafen
Ja,
bauen.
verbinde
Ja, Bahnhof bauen
Berlin
ist Next
Flughafen
Station
mit,
Stuttgart dann.
ja genau, Berlin Flughafen verbinden mit Stuttgart 21. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, dann hast
Das
du
dauert dann
instant
lange, das
gewonnen.
Spiel, ja.
Sobald du das geschafft hast, hast du das Spiel gewonnen.
Musst
Genau.
du nur ein paar
Also
Jahre
sehr viel
dran spielen.
Varianz. Kannst auch auf Boardgame Arena sind die, soweit ich weiß, alle drei drin, die jetzt aktuell sind. Also Paris, Tokio und London.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Kann man sich da ganz gut angucken und einen Eindruck gewinnen. Ja, und so für eine kleine Familienrunde oder als Warm-up bei einem größeren Spieleabend. Oder auch einfach mal fürs Zwischendrin. Also ich finde das sehr gut.
Geht immer
Nur wie du
besser.
gesagt hast, die Farbwahl von den Holzstiften, auch die Holzstifte an für sich, da muss man
Finde
schon
ich.
relativ draufdrücken und kritzeln, dass man dann die Linien gut
Ja,
sehen kann. Das ist ein
und
bisschen
tatsächlich, wir haben
schade.
sie versucht anzuspitzen, das hat auch nur semi-gut
Ja.
funktioniert. Und was, also das größte Manko war im Grunde genommen auch, dass diese Unterteilung der 13 Stadtbezirke auf weiß mit gelb gemacht waren. Also das finde ich extrem ungünstig. Aber das ist ein kleines
Vielleicht.
Detail, tut dem Spielfluss nur bedingt weh, weil man gewöhnt sich dran. Man hat halt relativ schnell raus, wie die Bezirke
Ja.
aufgebaut sind. Aber im ersten Moment dachte ich, warum macht man gelb auf weiß? Das
Also
ist
da hatte ich kein Problem mit, muss ich sagen.
Vielleicht packt ja, die sind jetzt, erscheinen jetzt bei Pegasus seit einiger Zeit, ne, weil HCM Kinzel ist ja insolvent gegangen. Vielleicht packen die ja andere Stifte rein. Zumindest aber die alten, deswegen hat man die alten noch teilweise jetzt, oder kriegt man immer noch recht günstig beim Abverkauf. Irgendwie bei Spieleoffensive oder so, glaube ich, haben sie die auch noch.
Ah, okay.
Dann für 10 € statt 20, genau, und neu jetzt bei Pegasus. Mich hat es damals irgendwie nicht ganz so, aber vielleicht, Next Station Paris ist auch wieder, habe ich mal gelesen, ein bisschen einfacher als Next Station London. Vielleicht. Oder
Noch
ähnlich.
würde es
Noch
ähnlich
leichter.
auf die gleichen
Ah,
Stufe
okay.
setzen. Ja, das Tokio war ein Ticken komplizierter wie gesagt, von den
Ja,
Wertungskategorien.
hat's.
Der Spielmechanismus bleibt ja eins zu eins der
Ja.
gleiche, bloß die Wertungskategorien sind ein bisschen schwerer zu erreichen bei Tokio.
Ja. Bin ein großer Fan von Voll verplant, was ja ein ähnliches Thema hat und auch mit diesen Karten und Linien dürfen sie nicht überkreuzen, aber
Ja.
genau. Deswegen hat mich das vielleicht gedacht, ah, das spiele ich immer noch sehr, sehr gerne.
Also ich
Mal
habe mich
gucken.
lange dagegen gewehrt, weil wir eigentlich mit Railroad Inc. ein Spiel haben, was sehr, sehr ähnlich funktioniert, bloß dann halt mit Würfeln. Ist halt ein Roll and Write. Und das hatte mich so ein bisschen aber abgeschreckt. Aber ich muss sagen, es ist doch unterschiedlich genug, dass beides bleiben wird. Fand ich doch
Also
sehr, sehr
Railroad
gut.
Inc. zum Beispiel hat mir überhaupt nicht gefallen. Railroad Tiles dagegen sehr. Aber jetzt schweifen wir ziemlich ab. Railroad Tiles
Ja.
übrigens ein Plättchen-Legespiel
Ja,
für dich,
stimmt. Habe ich auch
Dennis.
schon gespielt. Fand ich auch ganz schön, ja.
Ich finde es super, ja. Sobald es dann mal bei Heidelberger rauskommt, muss ich mir das ernsthaft überlegen.
Ich glaube, das ist schon erschienen.
Ich meine auch, es ist raus,
Ich
meine
habe
ich.
es im November bei
Okay.
der Spielemesse Hamburg gespielt, beim Heidelberger Stand.
Ich habe es auch schon auf der Messe beim Heidelberger
Ach so,
gesehen
aber
und
vielleicht ist es noch nicht
gespielt.
erschienen, ja.
Aber ich habe es noch nicht in einem Shop gesehen, wo es
Okay.
verfügbar wäre. Aber könnte jetzt auch kürzlich rausgekommen
Nee,
sein,
ich
weiß
meine,
ich
es ist
nicht genau.
letztes Jahr rausgekommen, meine ich aber auch.
Okay, dann ist jetzt vielleicht auch einfach nur ausverkauft. Das kann natürlich sein. Also da, wo ich zumindest nachgeguckt habe. Aber apropos Plättchen-Legespiel, Dennis, du hast doch sicherlich noch
Genau.
ein kurzes Plättchen-Legespiel.
Eins haue ich jetzt noch schnell raus. Und zwar, was ich also gerade auch für mich entdeckt habe, Akropolis von 2022 hat 2023 den Astor gewonnen. In Deutschland beim Kobold Verlag erschienen. Genau, von Jules Massot. Der hat das sich ausgedacht. Ich hatte immer den Eindruck, dass es. Also es ist damals, als es rauskam, ist es durchaus lobend erwähnt worden, so als gutes Einsteigerinnenspiel, aber obwohl es gibt ja zwei Erweiterungen oder die zweite ist gerade in der Spieleschmiede. Ich hatte trotzdem nicht den Eindruck, dass das so große Wellen in Deutschland geschlagen hat. Aber genau, wir legen Plättchen und hier legen wir auch Sechseckplättchen, aber die sind immer schon in Dreierformation. Und das Besondere ist, ich lege die nicht nur in einer Ebene, sondern ich kann die auch nach oben bauen. Auch hier versuche ich verschiedene Wertungsmöglichkeiten oder verschiedene Wertungen, die sich zum Teil dann auch na, nicht direkt widersprechen, aber wie immer kann ich nicht alles erfüllen. Genau, verschiedene, ich habe hier, ich baue eine Stadt in Griechenland in der Antike und ich habe verschiedene Gebäudetypen, die ich unterschiedlich anlegen muss, weil sie unterschiedlich werten. Also zum Beispiel die Wohngebäude wollen zusammenliegen, da werte ich nur mein größtes Gebiet. Die Händler oder die Marktplätze wollen nicht an andere Marktplätze angrenzen. Die Festungen wollen die Stadt bewachen, also am Stadtrand sein. Das Besondere ist, die Plättchen kann ich erst werten, wenn ich auch Agoras baue, also Plätze, die Sterne mit sich bringen und am Ende multipliziere ich die Anzahl der zu wertenden Plättchen mit der Anzahl der Sterne, die ich sehe in meinem Feld. Und die Plättchen sind auch ähnlich wie bei Cooper Island, nur etwas einfacher, mehr wert, je höher sie liegen. So, und als einzige Ressource habe ich noch Steinblöcke, die bekomme ich immer, wenn ich einen Steinbruch überbaue und mit den Steinblöcken kann ich einfach die Auswahlmöglichkeiten erhöhen. Also ich habe immer ein Plättchen frei zur Auswahl und wenn ich Steinblöcke bezahle, kann ich auch noch mehr Plättchen oder habe ich mehr Plättchen zur Auswahl. Das Schöne ist, die Einstiegshürde ist wirklich gering. Die Grundregel ist sehr, sehr einfach. Auch die unterschiedlichen Wertungen sind sehr einfach gehalten. Genau. So, und ich kann mich voll aufs Puzzeln konzentrieren und das kann ich, das ist jetzt nicht super kompliziert, aber es birgt doch einige Kniffe und einige Entscheidungen einfach, die ich treffen muss. So, setze ich jetzt noch darauf, dass ich eine Agora kriege, meinetwegen für die Festung, baue ich die jetzt, überbaue ich die dann, weil ich dann denke, ach, dann kriege ich eh keine mehr oder so, man kann das ganz gut abwägen.
Ja.
Und ein paar knifflige Entscheidungen fällen, so. Aber es ist schnell gespielt und ja, auch keine große Downtime oder irgendwas. Also es ist ein sehr, sehr schönes Familienspiel.
Also
Was ich da habe.
Akropolis hat mich auch absolut überzeugt. Vor allem die Auswahl von den Plättchen, das hast du gar nicht erwähnt. Bei Spielbeginn werden immer Türmchen gebaut, die so hoch sind, wie Spieler dran teilnehmen, plus eins. Und pro Runde wird dann ein Türmchen aufgedeckt und in dieser Reihe können eben die Plättchen gewählt werden. Je weiter ich nach hinten gehe, desto mehr kostet es mich eben diese Ressource, diese Steinressource, die ich dann bekomme, wenn ich eben Steinbrüche überbaue. Und noch irgendwas wollte ich sagen dazu. Ja, hat mich eben an Cascadia mehr oder weniger erinnert. Kam auch zu einer ähnlichen Zeit, kurz danach raus. Hat trotzdem Cascadia für mich nicht ersetzt, sondern nur ergänzt. Beides sehr,
Ja,
sehr
würde
schöne
ich auch sagen.
Plättchenlegespiele. Ja, stimmt. Was ich sagen wollte, im Grundspiel drin ist schon eine Variante, wie du mit den Gebäuden anders, die Gebäude anders wertest. Also ein bisschen kompliziertere Wertung. Tatsächlich gefällt sie mir gar nicht mal so gut. Wir spielen eigentlich normalerweise immer nur mit den Grundwertungen von den Gebäuden. Aber du kannst es eben, wenn es dir langweilig wird, doch noch mal ein bisschen erweitern. Und es ist schon eine Erweiterung rausgekommen, die habe ich auch schon gespielt, das ist die Athena-Erweiterung. Mit dieser Erweiterung baust du eine Statue der Athene, indem du einfach vier Wertungskarten am Spielbeginn auslegst. Unter diesen Wertungskarten sind dann einzelne Hexfelder, also nicht so in dem Dreierpack zusammengeklebt, sondern einzelne Hexfelder. Und wenn du während dem Spiel eine dieser Wertungskarten erfüllst, kannst du sagen, hier habe ich erfüllt, zeigst es eben vor, dann darfst du dir eins dieser Einzelhexfelder unten drunter nehmen und in deine Stadt einpuzzeln, wo du dann eben so kleine Löcher hast, kannst du dann schön zupuzzeln und du bekommst eben ein Teil, ein Viertel der Athene-Statue und die Punkte dann am Ende. Oder ich glaube, du musst die vollständig haben, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, die Erweiterung fand ich echt ganz, ganz pfiffig. Du brauchst sie natürlich nicht am Anfang für die erste Partie, aber gerade diese Einzelpuzzleteile, die du da irgendwo nach dazwischen quetschen kannst, die fand ich recht spannend. Und die Puzzleteile haben sogar noch teilweise zwei verschiedene Felder drauf, zwei verschiedene Gebäudefelder, also ein Wohngebiet und ein Parkgebiet. Genau, also fand ich recht pfiffig. Auch die zweite Erweiterung habe ich bei der Spieleschmiede mit finanziert. Bin ich mal gespannt, was die so macht.
Ja, ich auch, was du erzählst.
Tolles Sehr Spiel, schön. Wollte ich sagen.
Sehr schön. Finde ich auch.
Gut. Den ganzen restlichen Scheiß, was ich erzählt habe, schneide ich einfach raus. Tolles Spiel, guter Kommentar, fertig. Okay, René, wolltest du noch was sagen? Ich hatte dich unterbrochen, glaube ich.
Nee, du hast es schon gut ergänzt. Also was ich noch drin hatte, ich fand halt dieses, wir legen die Plättchen aufeinander, diesen Mechanismus, den fand ich ganz spannend bei dem Spiel. Ja, aber ja. Die brauchen wir nicht weiter vertiefen, weil den Rest hast du quasi schon sinnvoll ergänzt.
Aber arg viel Ebenen baust du auch nicht. Also so auf die dritte Ebene kommt man noch, ja. Aber so eine vierte baut man meistens.
Habe ich noch nicht gehabt, nee.
Ja. Aber ja, auch sehr spannend, dass du dann eben, wie René, du gerade eben gesagt hast, auch in mehreren Ebenen baust. Ja. Gut, dann will ich noch ganz kurz ein Spiel von mir vorstellen. Geht auch nur ganz, ganz kurz. Das Spiel geht um Krakel Orakel, wurde hier im Podcast auch schon mal vorgestellt. Deswegen brauche ich gar nicht mal mehr so viel dazu sagen. Also Krakel Orakel ist vom Frech Verlag, also Top Verlag bzw. Frech Verlag. Und der Designer sind die sieben Bazis. Bei dem Spiel verbinde ich sogar noch mehr, weil beim Frech Verlag war ich mal vor Ort und habe das erste YouTube-Video, das ich hier erstellt habe für Brettspiel-News, dort aufgenommen, ein Interview geführt und dort wurde unter anderem eben uns Krakel Orakel vorgestellt, so als Neuheiten-Preview. Eine der ersten waren wir damals. Da hatten wir aber noch nicht viele Abonnenten auf YouTube, von dem her ist das irgendwie im Sand verlaufen. Nichtsdestotrotz, bei Krakel Orakel ist ein kooperatives Spiel zum ersten und jeder bekommt am Anfang einer Runde einen Begriff zugeteilt und diesen Begriff müssen wir dann auf unsere Orakelkarte malen. Auf diesem Tableau, das ist ein abwischbares Tableau, malen wir mit Filzstift drauf und da sind schon gepunktete Linien vorgezeichnet und du darfst eben dein Gebilde nur auf diesen vorgezeichneten Linien malen. Du darfst nicht irgendwo zwischenrein malen, sondern eben nur die gepunkteten Linien benutzen. Und dadurch entstehen eben irgendwelche Krakeleien. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Palme malen musst und aber auf diese Linien angewiesen bist, dann sieht das am Ende nicht unbedingt wie eine Palme aus, sondern wie halt irgendwas. Ich musste beispielsweise ein Riesenrad bauen oder ein Riesenrad malen und da ist halt nirgendwo ein Kreis vorgegeben. Das sind irgendwelche krakeligen Linien und dann wird es eben sehr eckiges Riesenrad. Es wurde dann trotzdem erkannt. Wir malen alle gleichzeitig. Am Rundenende mischen wir alle Karten von uns zusammen, plus nochmal so viele, wie Spieler dran teilnehmen, in diesen Stapel vom verdeckten Nachzugstapel, zufällige Karten. Dann werden alle Karten aufgedeckt und der Reihe nach muss jetzt jeder Spieler eine Karte verdecken. Ist das erledigt? Guck mal, wie viele Karten noch übrig geblieben sind und wie viel davon wirklich gezeichnet worden sind. Und das sind dann effektiv unsere Punkte. Wenn wir eben Karten auswählen, die vom verdeckten Nachzugstapel kommen, dann verlieren wir effektiv Punkte dadurch. Das Ganze machen wir viermal und dann am Schluss haben wir irgendwelche Punkte. Aber um die geht es nicht wirklich, sondern es geht eigentlich um die Krakeleien und wie gut man die erkennen kann. Wenn man jetzt nur mit den Grundkarten spielt und dort nur die weiße Seite benutzt, dann ist das sehr, sehr einfach. Das sind Begriffe wie Palme, Lesezeichen, Wurm, Winter, Ratte oder Rund. Die kann man alle noch tatsächlich mehr oder weniger gut zeichnen, aber man erkennt sie dann doch durch Ausschlussverfahren von den anderen Begriffen, was recht einfach ist. Wenn man die Karten dann aber mal um 180 Grad dreht, sind auf den Karten eben auch schwarze Begriffe abgebildet. Und da sind es dann Begriffe wie Kompliment, Tauschgeschäft, Grand Canyon, Südafrika, Videospiel, Wickeltisch, Hollywood-Schaukel, was das Ganze dann schon wesentlich erschwert. Und jetzt vor kurzem kamen zwei Erweiterungen raus. Eine Erweiterung einfach mit weiteren Karten. Es gab auch schon mal so ein kleines Promokartendeck. Da sind einfach weitere Begriffe drauf. Und es kam eine FSK 18-Variante raus. Und ja, viele denken jetzt, oh, da muss man Piep malen oder sonst irgendwas, aber so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Da gibt es dann Begriffe wie Korruption, Reizwäsche, Aschenbecher, Pille, also Dinge, die man schon zeichnen kann, vielleicht nicht unbedingt mit einem Kind, weil er die Begriffe eventuell nicht kennt. Oder eben Eichelkäse, ich weiß nicht, was das ist, Flirten, Wechseljahre oder One-Hit-Wonder. Also Begriffe, die man tatsächlich noch einfach benutzen kann. Muss jetzt nicht unbedingt schweinisch sein. Spiel insgesamt gefällt mir wirklich sehr gut. Die einfachen Begriffe sind mir zu einfach. Deswegen würde ich dann schon eher, also das nur als Einführungsspiel benutzen mit den wirklich einfachen Begriffen, aber dann schon auf die schwereren Begriffen umschwenken. Genau, ähnlich wie bei diesen Montagsmaler-Spielen, wie heißen sie, wo es dann nicht wirklich darum geht, viele Punkte zu machen, sondern einfach zu sehen, wie schön diese Gebilde aussehen. Man muss ja auch nicht zeichnen können, man hat ja Linien vorgegeben.
Eine Vorgabe. Klingt dann einem sehr schönen Absacker.
Absolut, ja.
Ja, ich glaube, mit der richtigen Runde kann man da auch sehr viel Spaß dran haben. Das klingt sehr lustig. Also so Malspiele sind ja im Moment auch wieder irgendwie so en vogue, habe ich so das Gefühl, gibt es ja einige jetzt wieder. Und das ist immer unterhaltsam, finde ich, macht Spaß.
Ja, wir haben es jetzt kürzlich gespielt, deswegen habe ich es jetzt auch vorgestellt. Und da hatten wir einen in der Runde dabei, der hat gesagt, oh, nee, gefällt mir gar nicht, so Malspiele, das ist nicht so mein Ding. Aber wenn ihr es unbedingt spielen wollt, dann spiele ich es halt mit. Und er hatte Spaß dabei. So. Finde ich, das sagt auch schon vieles aus.
Das sind mal die besten Erlebnisse.
Weil das Gute ist ja, du musst ja nicht malen können, du musst nicht zeichnen können, ist eh egal, weil es vorgegeben ist. Und das finde ich bei diesen Spielen mittlerweile relativ gut. Beim Montagsmaler, wenn du da gut zeichnen konntest, warst du der King, aber da ist es egal. Du hast halt eine Vorgabe und musst es versuchen, die umzusetzen. Und da ist dann jeder gleich schlecht und das macht die Sache, glaube ich, echt schön.
Ja, absolut. Cool, jetzt haben wir doch noch ganz schön viele Spiele in diesem Podcast untergebracht, über ganz viele Spiele gesprochen. Liebe Zuhörer, sagt uns doch mal bitte, ist das euch zu lang oder ist das euch immer noch zu kurz? Sollen wir über mehr reden? Sollen wir mal wieder in einer anderen Besetzung zusammenkommen? Schreibt eure Gedanken, schreibt sie unter euren favorisierten Podcast, schreibt uns eine E-Mail, wie auch immer ihr uns erreichen möchtet, auch Discord sind wir vertreten. Wir würden gerne ein bisschen Feedback haben, wie es euch denn gefällt. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich an euch beide, dass wir diesen schönen Podcast aufgenommen haben. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, René. Und ich verabschiede mich. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-newst.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.
Müssen wir uns mal anstrengen, ohne Nils Outtakes zu machen.
Ach, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
Vielleicht sollen wir ihn fragen, ob er nachher nochmal für 10 Minuten reinkommt.
Ja. Wie sollen wir es denn gleich machen? Einfach mal das Thema anschneiden und jeder erzählt so, warum er den Mechanismus liebt, oder?
Ja, ich werde gleich auf Dennis verweisen und Dennis darf dann das Thema vorstellen, was er bei Haus seinen Themen vorschlägt.
Alles klar. Ich schlag nie wieder was vor.
Gut, wollen wir einfach anfangen?
Würde ich sagen, fangen wir an.
Gut, bin jetzt schon wieder nervös.
Das war's, mehr gibt's dazu nicht. Punkt.